Also ich hatte so drei richtig heftige Burnouts und depressive Phasen. Bitte kündige nicht mein Dispo. Ich habe groß gedacht, habe groß geträumt, habe dann gemerkt, dass die Kosten mich überrollen. 20 Jahre Antidepressive umgenommen, um überhaupt diesen Druck durch Stand zu halten. Ich hätte immer aufhören können, aber dann gäbe es den Gastroflüsterer heute nicht. Ja.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Top-Arbeitgeber-Podcasts und ich darf heute begrüßen meinen ehemaligen Nachbarn, guten Freund und Bro, Kemal Üres. Schön, dass du hier bist.
Danke, Randolph. Danke, dass ich da sein darf.
Wow, wir haben gerade schon mal reflektiert. Wir kennen uns schon einige Jahre, haben schon alles durchgemacht. Ich kann mich noch erinnern, ich saß mal auf einer Speech bei dir, damals, als du dein Buch geschrieben hast. Und da habe ich erstmal die Full Story verstanden, vom Barkeeper zum Unternehmer. Mittlerweile hast du ja was Wahnsinniges aufgebaut. Ich habe mehr als 20 Unternehmen, die in deinem Portfolio drin sind. Über 1 Million Follower über die ganzen Kanäle. Du hast La Passia in Hamburg. Du hast Daily You, wo ich gerne mal immer wieder essen gehe. Und du hast wirklich ganze Menge auch heute mittlerweile bewegt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Da freue ich mich sehr drauf.
Wird spannend bestimmt. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Kemal, ich habe deinen Lebensweg hoffentlich in der Kürze korrekt gerade richtig beschrieben. So, was waren auf diesem Weg so größte Herausforderungen, Lektionen, die du durchgemacht hast, die dich heute als Menschen erstmal richtig geprägt haben?
Boah, das ist echt, da müsste ich jetzt extrem ausholen. Aber ich bin seit jetzt knapp 30 Jahren selbstständig, immer schon in der Gastronomie, hab gelernt Kaufmann, ganz klassisch Einzelhandelskaufmann, dann gedacht, oh, Kaufmann ist so öde. Und bin dann nach Hamburg gekommen, habe angefangen im Hotel, habe dann noch eine Ausbildung gemacht als Barkeeper und so ging das los. Und damit ging auch eigentlich so die Stressphase los, weil ich immer so ein bisschen verkopft war. Ich war mit mir selbst nie zufrieden. Also auch viele Muster, das ist ja so dein Thema, wo wir viel gesprochen haben. Aus der Kindheit, die mir immer im Weg standen. Also ich hatte keinen einfachen Weg. Wobei, ich glaube, niemand, der so den Weg des Unternehmers geht, hat einen einfachen Weg.
Habe ich noch nie gehört.
Hast du nie gehört? Ja. Man weiß Gott sei Dank vorher immer nicht so ganz, was da alles auf einen zukommt. Aber ja, es gab zu viele Höhen und Tiefen. Aber im Nachhinein, glaube ich, habe ich alle gebraucht, weil alle irgendwo auch ein Stück weit dich formen. Deine Skills formen, deine Kenntnisse formen und man lernt tatsächlich wirklich, auch wenn man es in dem Moment nicht merkt, in den stressigen Phasen ganz viel. So im Nachhinein, Steve Jobs hat das ja gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Man kann diese Punkte gut aneinander knüpfen, wenn man mal so ein bisschen paar Steps hinter sich gelassen hat, nach hinten guckt und auch mal so in der Ruhe, wenn man im Urlaub ist. Dann sagt man, ach, das war Gott, das war ja so ein Hardcore-Schmerz, aber das war richtig gut.
Das habe ich gebraucht.
Ja, das habe ich gebraucht. Und das sind so die Geschichten, auch die man erzählt, auch in den Podcasts. Und ich habe alle gebraucht und bei mir kam der Erfolg auch sehr spät, muss man dazu sagen. Das ist natürlich immer so ein Ding, ne? Du machst 5 Jahre, du machst 10 Jahre, 15 Jahre und dann denkst du dir, wow, guckst um dich rum, alle so irgendwie erfolgreich, haben Immobilienportfolio, bin jetzt 48, denkst du dir, warum acker ich immer noch so hart und so, aber jeder hat so seinen Weg.
Absolut. Und das ist ja, so wie du sagst, eine Ansammlung von Momenten, Sachen, an denen man arbeitet und so weiter, das zieht ja immer weiter durch und gab es da so 2, 3 richtige Turning Points, wo du Entscheidungen treffen musstest, die vielleicht auch hart waren oder wo das Leben dich vielleicht hart getroffen hat, wo du auf einmal so gesagt hast, okay, so geht's gar nicht weiter wie vorher. Was ist da vielleicht besonders prägnant?
Also ich hatte so 3 richtig heftige Burnouts und depressive Phasen und hatte ich sehr lange schon immer. Ich viel im Außen immer geguckt, wie kriege ich das Unternehmerische zusammengehalten, wie kriege ich den Cashflow hin, dass ich meine Kosten decken kann, weil ich bin im Penny-Business, in der Gastronomie, in der Hotellerie, das ist kein einfaches Business. Du hast auf der einen Seite eben ein Penny-Business, auf der anderen Seite hast du ein People-Business und wenn viele Hände zusammenkommen, kann viel schief gehen, muss viel investieren, muss in Vorleistung gehen, du musst die Leute gut behandeln, weil es ist halt alles Teamwork und das ist ja auch euer Thema, kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Da kann ich bestimmt Tausende von Menschen schon eingestellt, auch viele entlassen müssen, Von dem her wird das bestimmt noch spannend, wenn wir dazu kommen. Aber ja, es gab einen Moment mit 35, wo ich das erste Mal so finanziell frei war, vor 10 Jahren. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass es ziemlich leer wurde in mir, weil ich halt immer so ein bisschen Anerkennung getrieben war. Ich wollte es eigentlich mehr für außen und um meinen Wert so für mich mehr darzustellen. Irgendwann, ich bin jemand, ich habe was erreicht. Auch so die Rolex-Uhren und so. Gar nichts gegen die Rolex-Uhren. Aber es war halt schon so, guck mal hier.
Davon.
Ja, so ich habe es irgendwie gepackt. Der Türke aus Süddeutschland, 40 Quadratmeter gelebt, in der Küche geschlafen bis 19. Und dann habe ich gemerkt, dass das mir eigentlich gar nicht so das Ding ist. Und da bin ich nochmal so ein richtiges Loch gefallen. Und dann habe ich in der psychosomatischen Klinik habe ich mich dann frühzeitig entlassen. War mein dritter Aufenthalt, habe 20 Jahre Antidepressivum genommen, um überhaupt diesen Druck durch Stand zu halten. Mir fragen manchmal Leute, wenn ich die Tabletten nicht gehabt hätte, das hättest du vielleicht aufgegeben. Dann muss ich schon manchmal überlegen, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, mit den Tabletten habe ich es einfacher dann gehabt, weil die schon ziemlich viel so die Emotionen wegdrücken.
Ja.
Aber auch die Emotionen, die du brauchst, natürlich wegdrücken. Deswegen an der Stelle vielleicht eine Message an alle, die Schwankungen haben, die zum Arzt gehen, wenn man Tabletten verschrieben bekommt, immer auch Gesprächstherapie. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Tabletten reingeschmissen, habe dann weitergemacht. Und irgendwann, als ich dann zum dritten Mal gemerkt habe, es geht so nicht weiter, dann habe ich wirklich eine 3-jährige Gesprächstherapie gehabt. Und das war für mich so. Und da ist auch die Speech entstanden, kreiere dich von innen nach außen.
Ja.
Erfolg nicht ohne meine Seele da, wo du da warst, als ich dann zu diesem Buch eine Speech gesprochen habe auf der Bühne. Und da habe ich mir die Entscheidung getroffen, erkenne dich selbst jetzt, Kemal. Jetzt musst du wirklich die Scheinwerfer, die so lange im Außen sind, nach innen richten und musst auf das spannendste Projekt drauf zugehen. Und das ist immer die Arbeit mit sich selbst.
Hast du ja auch, ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben, um etwas zu haben, musst du jemand sein.
Also, ja, sein, tun, haben, ja. Wer bist du und entsprechend deines Seins machst du und am Ende irgendwie zu haben auch etwas, was dir entspricht. So, dann arbeitest du ja auch nicht wirklich. Das habe ich auch später verstanden, was das bedeutet. So, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel eigentlich, bedeutet nichts anderes als Dinge zu machen, für die du gar nicht arbeitest. So, heute arbeite ich gar nicht. Also ich stehe auf und habe meine Themen und weiß, dass dieser Weg heute mein Ziel ist schon. Also weil ich bin schon da, weil ich tue das, was ich richtig, ist meine Berufung. So, ne? Und von dem her war auch alles im Nachhinein, was ich gesagt habe, vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Vielleicht dazu eine Anekdote, die das auch ganz gut erklärt. Als ich nach Hamburg gezogen bin mit 19, wollte ich Gastronom werden. War klar, deswegen habe ich mit 20 auch meine Selbstständigkeit angegangen, habe dem Hotel meinen Rücken zugedreht. Und ich wollte Schauspieler werden oder Gastronom und ich bin zur Schauspielschule und die haben gesagt, hier 700 Euro oder Mark waren es damals und ich habe dann Shakespeare, Goethe gelesen. Ich habe da halt nichts verstanden, was da steht. Ich dachte, okay, du bist Türke, Alter, du hast halt nie die Kultur mitbekommen von den Eltern, so, ne, Ghetto. Und dann habe ich mir das nicht getraut. Aber nach 20, 25 Jahren den Weg des Gastronomen gegangen zu sein, guck mal, was ich heute mache seit 5 Jahren. Ich stehe eigentlich vor der Kamera, bin jetzt kein Schauspieler, aber ich darf trotzdem mit der Kamera Menschen erreichen.
Ja.
So, das heißt, dass die Passion von damals und mein Beruf, was ich wollte, das hat sich nach 25 Jahren getroffen. Also manchmal kommt das, was du auch willst, nur über die Tätigkeiten, die dir jetzt nicht unbedingt super viel Spaß machen. Und deswegen geben die meisten ja auf, die wenigsten scheitern. Und das ist immer so die Hoffnung, nichts zu verlieren, um dran zu bleiben. Ich hätte immer aufhören können, aber dann gäbe es den Gastroflüsterer heute nicht.
Ja.
Und das verbindet sich. Der Weg hat sich am Ende verbunden und der läuft auch gut und erfolgreich, weil ich halt weiß, was ich erzähle. Natürlich ganz viel Theorie, auch ganz viel Wissen mir beigebracht, aber ich habe halt 30 Jahre bin ich im Unternehmen gestanden, in Küchen, in vor der Fritte, im Verkauf, bei Bankgesprächen, bitte kündige nicht mein Dispo. Ich habe groß gedacht, habe groß geträumt, habe dann gemerkt, dass die Kosten mich überrollen. Also all das gebe ich heute weiter und das Spannende dabei ist, und so fangen auch meine meisten Webinare an, dass ich sage, ich erzähle euch meine Geschichte, weil ich weiß, wenn ich euch meine Geschichte erzähle ich die von jedem hier im Raum.
Ja.
Und dann erzähle ich, wie Menschen sich fühlen in gewissen Momenten. Und dann sagen sie sich, wie kann der das so genau beschreiben?
Ja, weil das ist durchgegangen ist.
Ja, und das ist dann, dann ist es, glaube ich, oh, da oben steht nachhaltig, gesunder Arbeitgeber. Das ist dann, glaube ich, nachhaltig.
Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, wir waren bei einem schönen Spaziergang um die Außenalster, wo du mir auch mal von so einer Situation erzählt hattest und dich dann immer wieder dahin diszipliniert hast, ich muss aufstehen, geh mal, ich beschäftige 100 Mitarbeiter, die Löhne mussten raus. Also das sind ja alles so reale Situationen, die du dir als Arbeitgeber anfängst, im Laufe der Zeit ja auch aufzubauen. Du verpflichtest dich gegenüber Menschen oder gegenüber Anbietern. Und wie fing das Thema Arbeitgeber denn bei dir an? Wann warst du denn das erste Mal Arbeitgeber? Und wann hast du das erste Mal richtig gefühlt, dass du Arbeitgeber bist? Weil ich finde, das sind auch unterschiedliche Punkte.
Also, oh, wenn ich das jetzt sage, passen sich, glaube ich, einige an den Kopf. Aber ich bin mit 20 Arbeitgeber geworden. Mit 22, 23 hatte ich schon so 30 Mitarbeiter. Aber wenn ich wirklich so die Skills verstanden habe, wirklich so richtig verstanden, muss ich wirklich sagen, war es nach meiner dreijährigen Therapie so mit Anfang 40.
Mm.
Und dann gab es nochmal so ein paar Schwankungen, dass ich nochmal menschlich Fehler gemacht habe mit ihrem Umgang mit Menschen. Ich bin natürlich auch ein emotionaler Mensch, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil die Mitarbeiter, die kommen und gehen, klar machst du als Chef Fehler, aber es gehören zwei Seiten dazu. Aber du bist immer so, du bist so der die Fehler macht als Chef. Die Leute suchen ja immer. Und da du derjenige bist, der halt alles aufrechterhalten muss und alle Fäden, bist du natürlich auch der Schuldige. Und das ist nicht immer so. Also Menschen machen sich das auch oft leicht und deswegen bin ich auch so, dass ich sage, anders. Ich bin ein harmonieliebender Mensch. Ich bin Fisch vom Sternzeichen. Und in meinem Job musst du Real Talk reden.
Hm.
Wie in jedem Job. Da ich aber harmoniebedürftig war, man sagt ja immer, Kompetenz entsteht auch durch Konflikt. Also du kannst keine Teams bauen, wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du musst auch in den Schmerz rein. Das ist wie beim Training, du trainierst, der Muskel reißt, Superkompensation nennt sich dieser Punkt, wo der reißt und wo er sich dann stärker zusammenfügt und du kannst mehr stemmen. Und so ist es auch in Teams. Wenn wir eine Auseinandersetzung haben, nicht auf der persönlichen, auf der Sachebene, und du merkst, es tut weh, du gehst nach Hause, schläfst, aber am nächsten Tag sage ich, guten Morgen, Arnold, wie geht's dir? Und du merkst, es zerreißt nicht, dann werden wir stärker gemeinsam. Das nennt man auch so Interdependenz, die gegenseitige positive Abhängigkeit. Das habe ich ganz spät gelernt.
Okay.
Dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt hier rein. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Und das diskutieren wir jetzt schön aus. Und dann kam auch so, dann hast du Menschen gemerkt, die gar nicht die richtigen waren für dich, weil sie jedem Wind weggefallen, weggepustet sind. Zweitens hast du gemerkt, mit wem kann ich wirklich auf der Sachebene auch noch diskutieren, der das auch trennen kann. Und das Dritte war, ich habe dann angefangen, Teams aufzubauen.
Was wir immer wieder sehen bei, ob das Geschäftsführer sind oder Führungskräfte, die meisten wurden ja gar nicht dafür ausgebildet. Ne? Das Leben hat sie irgendwie da reingeschubst, sie haben gegründet, entweder aus dem eigenen Bedarf oder aus der Chance heraus. Ich selbst war Militär, ich hatte eine langjährige Ausbildung in Nauen Richtung Führung, aber genau das sehen wir, genau das, was du jetzt auch gerade sagst. Und dann braucht es Zeit, um diese Erkenntnisse zu erhalten. Also deshalb finde ich spannend, weil du sagst, du hast ziemlich früh gleich 30 Leute gehabt. War das noch im Angestelltenverhältnis? Oder war
nee, immer sehr.
Das war dann schon in der Selbstständigkeit. Aber du hast ja das La Paz, glaube ich, damals übernommen. Mhm. Waren das schon 30 Leute direkt dann?
Das war ziemlich nach einem Jahr waren wir auf 30.
Okay, und wie war das denn als
Katastrophe?
Ja, genau. Das war ja so.
War total bescheuert, aber.
Was lief da so? Also.
Das war ja, ich war Anfang der 2000er. Damals waren auch die Menschen noch anders drauf, auch die Mitarbeiter.
Wie waren die?
Die waren resilienter. Hm. Die waren widerstandsfähiger. Hm. Ja, da war Real Talk so. Das hat sich so ein bisschen verändert. Ne? Wenn du heute jemanden nochmal anguckst, dann musst du ja gleich gucken, ob du deine Work-Life-Balance gestört hast. So, also muss ich echt sagen. Und dieses wollen halt auch mehr ausgleichen. Das ist auch alles schön und gut. Mit den Gegebenheiten muss sich halt jeder im Markt zurechtfinden.
Mhm.
Gen Z braucht halt viel Vertrauen und die Freiheiten und damit muss man klarkommen. Aber zu der Zeit war es anders. Und da hat auch jeder auch mal seine 60 Stunden gerissen und war da und Trotzdem haben wir als Arbeitgeber viele Fehler gemacht, aber sie waren nicht so schwer von der Auswirkung her wie jetzt, habe ich das Gefühl.
Hm.
Jetzt ist es irgendwie so, okay, ciao. So, ne? Ja. Oder du bist gleich unten durch. Damals war es okay, wir gucken mal so, ne? Hm. Wo stehen wir jetzt? Und haben gemeinsam versucht, dann einen Weg zu finden. Und es war anders. Und aber Erfahrung war da null, auch Reflexion war null, weil wir, gerade in meiner Branche, du bist halt jeden Tag am Feuer löschen.
Ja, ja.
Deswegen konnte ich, glaube ich, auch nicht. Und wenn man halt immer nur Feuer löscht, dann sind die Scheinwerfer im Außen, weil du alles zusammenhalten willst, aber dadurch verlernst du auch, die Scheinwerfer nach innen zu richten, mal abends. Okay, was war heute gut, was war schlecht? Was habe ich eigentlich heute falsch gemacht mit dem Personal? Wann habe ich mein letztes Feedback gespielt? Das kommt gar nicht. Und diese Scheinwerfer nach innen richten, dieser Prozess, der hat, glaube ich, jahrelang gedauert, bis ich mal gemerkt habe, wie reflektiere ich überhaupt richtig und wie kriege ich meine Antworten und was muss ich dafür für Fragen stellen? Ne? Also damit beschäftigen sich ja viele wenige Menschen so. Was sind die wirklich wichtigen Fragen für mich? Wir sind immer gewohnt, anderen Fragen zu stellen, wenn selbst das noch zu wenig. Ne? Meistens haben wir Antworten und geben das, setzen das auf. Und all das sind so Unternehmer- und Leadership-Führungsskills, glaube ich, da hat jeder so seinen Weg. Ich habe sehr lange gebraucht, um, wie gesagt, für mich den Weg, da lernen immer noch sehr viel dazu. Aber im Grunde genommen, glaube ich, war der Weg auch entscheidend, dass man heute weiß, wie man sich verhalten sollte. Und wenn man aber auch sagt, okay, jetzt ist Schluss, das war's. Also ich warte nicht so lang mit der Entlassung.
Hm.
Ich, ich bin direkt, ich sage immer, ich möchte keinen Wasserkopf in meinem Unternehmen, ich möchte High Performer und das ist eine Stellenbeschreibung, du kriegst bei uns ein Top-Gehalt, hier ist ein Koch, der kocht für dich, ja, du bist in einer Marketingabteilung oder bei uns im Team überall mit jedem vernetzt, wir spielen ganz oben. Und das aber demütig auf menschliche Art und Weise. Aber ich erwarte von dir, dass du hier wirklich einen guten Job machst. Nicht nur für mich, auch für dich. Weil ich will, dass du, wenn du hier weggehst, sagst, da habe ich viel gelernt. Manchmal war das auch ein Arsch, der war sehr direkt.
Hm.
Aber damit konnte ich umgehen. Und das ist auch nicht immer einfach. Aber ich sage dann zu meinen Leuten, erwartest du von mir wirklich, dass ich dir hier Honig um den Mund schmiere und das gar nicht echt ist?
Hm.
Erwartest du nicht von mir, wenn du mich fragst, okay, ist alles in Ordnung zwischen uns? Und wenn ich dir sage, ist alles gut, dass du dich wirklich darauf verlassen kannst, alles gut ist. Ist das für dich wichtig? Dann musst du auch jetzt diese Art und Weise von mir auch verkraften. Und das sind so Gespräche, das macht mit den guten Menschen was. Das macht mit denen, die wirklich mehr wollen, was. Und so gucke ich, dass ich eben langsam einstelle und schnell entlasse.
Das habe ich auch von dir.
Ja, da hat sich auch nichts dran geändert. Also die wichtigen Positionen, die stelle ich kaum noch sofort ein.
Und weil du ja sagst, du nach deiner Phase, wo du dann raus warst, also nach der Therapiephase, hat sich was verändert, weil hast du auf einmal angefangen zu reflektieren oder drüber nachzudenken und hast dich wahrscheinlich auch zu einem anderen Arbeitgeber verändert. Also was hast du danach so konkret anders gemacht als vor? Außer, was ich jetzt verstanden habe, auch direkter zu sein, ne? Klar zu sagen, was passt, was nicht. Was hast du in der Organisation angefangen, als Arbeitgeber zu verändern vielleicht auch?
Also alles. Also ich war erstmal nicht mehr so egoistisch, nicht mehr so immer aus seiner Brille schauend, sondern ich habe wirklich versucht, mein Gegenüber zu verstehen. Also empathisch zu sein. Also was denkt er? Oder guck mal, wenn ich mich jetzt in seine Position versetze und was würde ich da denken?
Mhm.
Und ich habe dann wirklich auch menschlicher. Ich habe dann auch Emotionen, auch nicht nur meine, sondern auch versucht, die von gegenüber wahrzunehmen und ihn da abzuholen, wo er steht. Und das ändert natürlich alles. Alles an Konversation, alles im Umgang miteinander. Und durch diese Ehrlichkeit, diese Aufrichtigkeit, diese Wertschätzung, aber auch die Direktheit, wenn mir was nicht gefällt, hast du auch entsprechende Leute angezogen.
Mhm.
Und andere halt ferngehalten von dir. Und dadurch ist auch ein Team eher entstanden, weil Performer wollen auch sehen, dass der Chef korrekt ist. Und korrekt heißt auch, ich arbeite nicht für den anderen mit, sondern hier wird drauf geguckt, dass wir alle gemeinsam im Team da in die Kasse einzahlen an Leistung. So, weil es ärgert diese Leute. die wirklich aufstehen und sagen, ich will nach vorne kommen und ich möchte nicht Leute, die mich aufhalten auf dem Weg. Klar, kann's nicht, es sind nicht alle gleich, aber jeder Mensch hat seine Stärke und dann findet man halt, wo seine Stärke ist. Aber da muss er auch durch die Tür gehen und da auch nicht wieder nach 3 Wochen in seine Komfortzone verfallen. Das sehe ich dann oder das sehen wir dann. Und die guten Leute, das sortiert sich schon automatisch raus mit dem Ökosystem. Ich frage meine Leute, zum Beispiel haben wir immer, wenn jemand neu kommt, wird er 4 Wochen, hat er einen Kümmerer an seiner Seite, der mit ihm immer nah ist. Der macht auch das Onboarding mit ihm. Und der hat von mir ganz klare oder von uns Performance-Regeln. Und in den 4 Wochen sehen wir, weil du ja immer die Feedback-Gespräche führst, weil du ihm Chancen geben willst, hey, guck mal, das war in der ersten Woche gut, da kannst du noch ein bisschen mehr. Und dadurch haben wir auch, versuchen wir alles richtig zu machen, aber nach 4 Wochen wissen wir schon, passt er zu uns oder nicht. Und dann wird angerufen und gesagt, hey, das passt nicht. Also das ist dann auch wirklich so. Habe ich jetzt in 2 Wochen wieder, 3 Wochen 2 Leute entlassen. Gute Leute, aber passt dann nicht zu uns. Und ist okay, die gehen dann und dann hat man ein nettes Gespräch, gar nicht so emotional, sondern rational.
Dafür gibt es ja auch eine Probezeit, ne?
Dafür, ja, absolut. Aber ich will das nicht 6 Monate. Will ich nicht, weil ich glaube, der Mitarbeiter hat auch verdient, vielleicht eine andere Plattform zu bekommen, wo er aufgeht. Und ich habe hier begrenzte Anzahl an Plätzen und ich möchte, dass in diesem Bus die richtigen sitzen an der richtigen Stelle. Aber die müssen auch Bock haben auf die Fahrt mit uns. Und das versuche ich in 4 Wochen rauszufinden. Und dafür gibt es 4, 5 Menschen jetzt inzwischen, der gern. Und auf die kann ich mich verlassen.
Was würdest du sagen, so auch nach diesen ganzen Erfahrungen oder das, was du heute, ich meine, hast du viele in deiner Tätigkeit, vor allen Dingen auch Gastrofluss, hast du ja, ich meine, das Hälfte der Zeit ist ja Reisetätigkeit bei dir, hier, dort, jetzt geht ihr noch weiter außerhalb von Deutschland, auch geht ihr richtig los. Das sind ja wahnsinnig große Sachen. Da hast du Einblicke in wahrscheinlich top organisierte Unternehmen auch gehabt, aber vielleicht auch in Arbeitgeber, die nicht so waren. Was würdest du denn sagen aus der heutigen Zeit, was macht den Top-Arbeitgeber aus? Was gehört da alles dazu? Was sollte so jemand in der Gastro, aber vielleicht auch darüber hinaus einfach in der heutigen Zeit darstellen? Was ist das?
Also in 5, 6 Jahren, in denen wir jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz bereisen, über 600 Unternehmen besucht, gedreht. Übrigens, wir haben nie Geld genommen für unsere Drehs. Niemand hat bezahlt bei uns. Du kannst uns auch nicht Geld rufen. Inzwischen sagen die für den Doku 15.000, 20.000 machen wir nicht. Wir gehen hin und wir supporten diese Branche. Wir wollen voneinander lernen. Und tatsächlich kann ich dir sagen, gibt es ein festes Muster, wo du merkst, Leute bleiben lang, Leute sind committed, die Firma läuft, sind zufrieden, der Gast hat ein tolles Erlebnis. Das sind Leute, die nicht schnell wachsen, sondern die in die Tiefe wachsen. Die wissen, was in dem Laden passiert. Also das Leader heißt nicht nur, die Skills zu haben und Werkzeugkoffer mitzunehmen und sagen, wenn du mit mir so redest, antworte ich das. Sondern die sind da, sind hellwach, die kriegen Schwingungen mit. Die merken, oh, da kommt eine Skiphase, was stimmt da nicht? Weil es bringt ja nichts, wenn sie mich rufen und sagen, okay, mal, ich habe ein Problem für den Mitarbeiter finden. Ich sage, Alter, dein Wohnzimmer ist nicht sauber. Mhm. Wenn wir jetzt hier Leute akquirieren, was auch Zeit und Geld kostet, die kommen und sehen sich das an, die bleiben doch gar nicht. Du hast ja noch mehr Stress. Räumen erstmal hier auf. Und meistens ist es wirklich in Firmen, die schnell expandieren, die es vor Ort nicht sind. Und ich kriege das in 2 Minuten mit. Ich gehe rein, ich rieche, ich gucke, ich sehe die Menschen, ich sehe die Haltung, ich sehe den Respekt gegenüber der Firma, ich sehe das Lächeln. Die glänzen nicht, die strahlen. Glänzen ist oberflächlich, Strahlen kommt von innen. Das sind so 2, 3. Und dann merkst du so, hier ist Ordnung. Und dann ist da meistens auch eine Familie dahinter oder ein Betriebsleiter dahinter oder eine Führung dahinter, die das lebt, jeden Tag mit gutem Beispiel vorangeht, sich nicht zu schade ist, sich zu bücken, weil deine Serviette auf dem Boden ist. Und die Menschen, denen kannst du viel erzählen, aber Menschen beobachten natürlich und dadurch lernen sie. Und es ist so geil als Leader, ohne zu sprechen, Leuten was beizubringen. Das ist leise, das ist still. Es braucht auch mehr Zeit, aber das formt Teams, das formt Menschen. Das bringt auch Respekt.
Was machen solche Familie, solche Leute, die sich dessen annehmen? Was machen die? Also, sie leben vor, was leben sie?
Ja, die sind detailgenau. Die sagen nicht, oh, ich will hier 20 Millionen, sondern die sagen, wow, passt das alles? Ist das gerade? Man hat da jemand mal gewischt. Mensch, Randolph, warum guckst du heute so traurig? Ist alles okay? Ich meine damit aber jetzt nicht so eine Wellnessbehandlung, ne? Ist, stimmt alles mit dir irgendwie, kann ich was für dich tun, sondern ist alles gut. Man isst zusammen, bevor die Schicht beginnt. Ja, es gibt Routinen. Ich habe letztens
in Rituale.
Rituale,
ja.
Ja. Das ist immer in der dritten Schublade. Das weiß man. Ich habe letztens eine Dokumentation über euren Blog gedreht. Ja. Bin ich sehr stolz drauf. Die OMR will ihn schon seit Jahren, kriegen ihn nicht. Und mit mir hat einfach mal eine Doku gedreht. Und da hast du gesehen, ja. Das sind Mitarbeiter, die sind seit über 50 Jahren da, die habe ich interviewt.
Ich habe sie angefangen zu gucken.
Ja.
Ersten älteren Mitarbeiter.
Ja, ja, ja. Ja, aber guck mal, ja, ja. Wenn du den Mann fragst, warum gibt es kein Blockhaus auf der Reeperbahn, sagt er, ich wollte nicht, dass meine Mitarbeiter abends von der Reeperbahn nach Hause fahren, vielleicht weil es gefährlicher ist. So. Hm. Ne? Die Leute können sich drauf verlassen. Da, der kommt rein, der guckt. Da ist ein Weg, auf den man sich verlassen kann. Und man sagt, dieser Weg, der kann nur erfolgreich sein. Ich spüre das, weil da jeder guckt. Jeder pflegt diese Pflanze. Hat sie genug Licht, Wasser? Steht sie hier überhaupt richtig? Ist das überhaupt unsere Pflanze? Passt das hier rein? Und das sind so typische Moves, die Führungskräfte machen. Und das kannst du nicht kaufen. Das ist es. Ne? Das kannst du nicht kaufen. Das kannst du mit keinem Manager erkaufen. Das lebst du vor, Tag für Tag. Und das Fundament wird immer fester.
Das ist immer wieder ein Thema, was wir von den Arbeitgebern erleben, dass sie sagen, ja, meine Führungskräfte übernehmen keine Verantwortung in dem Sinne, wie ich das tun würde auch. Häufig beobachten wir oder beobachte ich auch möglicherweise so bei uns selbst, dass halt, wenn du den Laden aufbaust, du stehst gerade, du kennst diese Zeit, du weißt, was das bedeutet, wenn der Tisch hier vielleicht nicht gerade ist, dass der Kunde das schlecht findet und dann nicht bleibt, nicht kauft, nicht wiederkommt, aber deine Familie hängt da vielleicht hinten dran, ja? Du als mit deiner Wohnung oder mit all dem, was da hingehört. Also wie können Führungskräfte heute dieses Gefühl für, das ist meins, ich interessiere mich auch dafür, dass diese Pflanze gut aussieht. So, was ist es? Also ist es von angeboren, die richtige Person eingestellt? Wie wächst jemand da rein, wenn er vielleicht nie selbst so gerade stehen musste dafür, so wie du selbst als Unternehmer?
Also Führung ist alles andere als trivial. Wir reden hier über ein sehr komplexes Thema, weil Menschen auch immer unterschiedlich sind. Es gibt so viele Charakterzüge, Eigenschaften, Tagesformen von Menschen. Und gerade hier 30, 40 Menschen, da kommt so viele Kulturen auch zusammen. Das ist an sich für jeden nicht einfach. Ja, ich sitze nicht hier und sage, ich habe es jetzt, ich lerne jeden Tag noch dazu und denke, wie konnte ich wieder diesen Scheißfehler machen? Und ich habe mir jetzt viel mehr Stress eingebrockt, statt das Ding gut zu lösen. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich schlafe manchmal schlecht, manchmal habe ich Druck, manchmal gehen Sachen nicht auf, manchmal ist ein Kunde unzufrieden, manchmal denke ich, machen wir überhaupt noch das Richtige? Das sind Fragen, die stellt sich ein Unternehmer immer wieder.
Immer.
Mal hast du das Gefühl, das Unternehmen, das wird ein Unicorn, nächsten Monat sagst du, wenn ich das Ding für 1 Million verkaufen könnte, würde ich es weggeben. Ich habe keinen Bock mehr auf den Stress. Das ist auch Unternehmertum. Also was ich sagen will ist, es sind verschiedene Faktoren, die ein guter Leader mitbringen muss. Ich glaube, manche haben schon Talent dafür. Die können Zuckerbrot und Peitsche sehr gut. Das sind richtige Pokerspieler. Ob das Richtige ist, weiß ich nicht. Ich halte nicht so viel davon. Aber manchen ist es wirklich angeboren, die können echt gut, manchmal sind sie auch ein bisschen abgewichst, aber die können gut dieses Game spielen. Ich konnte das nie gut. Ich konnte das nicht gut. Deswegen habe ich auch echt lange gebraucht, muss ich ehrlich sagen.
Aber dafür bist du ja unglaublich trotzdem gewachsen, ja? Wie hast du das kompensiert, wenn du sagst?
Ich sag dir warum. Ich glaube bei mir, ich war, glaube ich, ein guter Mensch vom Grundcharakter. Ich war kein Arsch. Und ich habe zwar manchmal meine Nervenzusammenbrüche gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich war im Kern, war ich kein Böser, kein Abgewichster, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, ich habe dadurch auch 1000 Menschen gehabt, die mich enttäuscht haben, aber durch meine Art, dass Leute gesagt haben, der schadet dir nicht. Und eigentlich ist ein Lieber der Kemal, dadurch sind 3, 4 Menschen geblieben. So,
ja.
Ich hätte mich ändern können, ich hätte ein Arsch werden können, aber der, glaube ich, wären die 5 Wichtigen nicht geblieben.
Ja.
Und ich hätte mich verstellen müssen. Harmonie, Liebe, so, das war schon so bei mir. Und deswegen sind die geblieben sind, haben mich getragen.
Ja.
So.
Ist dann zurückgegeben. Ne?
Und diese 5 waren mehr wert als diese 1000 Enttäuschungen mal 10.
Naja.
So. Also das war auch so, bleib dir selber treu, weil das andere kannst du nicht spielen. Ich kann hier nicht ernst rumlaufen und sagen, hey, jetzt ist vorbei, mir gefallen viele Sachen nicht und ich mache jetzt einen richtigen Macker. Geht nicht. Das ist so, okay, ich mache mal ein bisschen Zement drauf und versuche das mal mit dem Föhn schnell trocken zu kriegen. Das hält doch nicht.
Hm. Nee.
So, weißt du, und also Skills angeboren, ja, aber sich selbst treu bleiben und einfach auch vom Leben lernen, die gelebten Erfahrungen sammeln und dann dadurch ein Konzept finden, was zu dir passt. Aber eins dabei auch nie vernachlässigen, deswegen klappt es bei vielen Führungskräften nicht. Das Game wird nicht in deinem Office in den 4 Räumen stattfinden, auf der Fläche sein, wo wirklich gedreht wird. Ich muss raus, ich zum Beispiel, ich muss raus, ich muss mit meinem Kamerateam raus, ich gucke, wie sie arbeiten. Früher habe ich da gesagt, danke, heute schicke ich denen einfach mal Geld rüber und sage, das war wirklich gut. Dann sagen sie mir, was genau? Und ich sage, das, weil ich bin mit vor Ort. Ich sehe, wie die Videos geschnitten werden. Wenn ich mit meinem Team, jetzt inzwischen bin ich nicht mehr operativ in den Firmen drin, außer Gastroflüsterer und der Gastro Business School, aber ich treffe mich einmal im Monat und dann frage ich die, ich interessiere mich, ich stelle die richtigen Fragen. Also ich habe vorhin gesagt, die richtigen Fragen sich selber stellen, aber auch den anderen. Und dann mit den gelebten Erfahrungen auch genau gucken, was sendet er mir jetzt? Ist es die Antwort, die er mir sendet und was versteckt sich dahinter? Und dann gucke ich mir die anderen Führungskräfte an. Wie gucken die, wenn er mir das sagt? Und dann verstehe ich schon, nee, die Logistik läuft gar nicht so stabil. Da haben wir doch eine Baustelle. Komm, gib zu. Ja, okay. Und Menschen und Mitarbeiter können ja Stille nicht aus. Wenn ich jetzt, ist auch was Gemeines, aber es funktioniert immer vielleicht hier. Wenn ich dich jetzt rufe und sage, Randolf, irgendwas passiert bei dir in der Abteilung, irgendwie läuft das nicht rund, dann sagst du sofort zu mir aus dem Impuls, nö, eigentlich ist alles in Ordnung. 80% als Leader sagst du, ah, okay und so, ja, okay. Aber versuch mal in dem Moment, wenn er sagt, nee, ist alles in Ordnung, Stille, nichts zu sagen. Ja, okay, also ich sag mal so, weißt du, dann kommen sie so. Und das sind so klein, aber dann sagt der irgendwas, weil er Stille nicht ertragen kann. Also ich sag, es ist nicht immer reden, es sind diese kleinen Schrauben und diese brauchen jeden Tag, das ist wie ein Pilot, der muss immer wieder die Dinge kontrollieren. Und ein Pilot, ne, so, ich habe mir letztens mit einem Piloten gesprochen, ich sag, was machst du, wenn du den Ding fliegst? Sagt er, ja, wir haben unsere Parameter. Und dann gucke ich immer nach unten, sage ich, warum guckst du immer nach unten? Sagt er, weil ich immer gucke, mit so einem Propellerflugzeug, wo könnte ich notlanden? Sag ich, das ist doch nicht dein Ernst. Sagt er, wir gucken ständig, wo wir notlanden können. Und das ist nichts anderes, also vorausschauend auch zu sein, wann kann was passieren und was habe ich dafür aus meiner Werkzeugkiste für Skills und die auch in der richtigen Anordnung, aber auch im Rhythmus, aber auch mit Feingefühl in der richtigen Zeit zu platzieren. Das Richtige zur richtigen Zeit. Die Zeit ist fast wichtiger. Und das Wie ist auch wichtiger als was du sagst. So, wie sage ich das? Im Türkischen sagt man, bevor du den Pfeil der Wahrheit auf jemanden richtest, tunk ihn vorher in Honig. So, ne? Also auch das ist kein Spiel. Aber all das ist so, hast du so deine Brühe aus deinem Leben, aus deinen Erfahrungen, die du dann mal besser und mal schlechter anwendest. Aber ich glaube, dadurch bist du so bei 70-80% und das reicht. Die Führungskräfte, die nicht so gut sind, die bringen diese Reflexion nicht mit. Die gehen meistens nicht aus ihren 4 Wänden raus und sind viel im Organisieren. Mhm. Aber wenn du jemandem was erzählen willst, wie das geht, dann musst du auch selber wissen, wie das geht. So, und das sind so viele Dinge, die dann zusammentreffen, wo es manche einfach ganz schwierig haben oder nie wirklich zu Leadern werden.
Auf der Gorch Fock bin ich ja damals groß geworden und habe dort auf dem Segelschulschiff, war ich in der Segelcrew und habe das dann auch von Grund auf mitbekommen. Und dieses Verständnis hat mir in der Offizierlaufbahn später sehr geholfen, zu verstehen, wo die Leute sind, was sie da anpacken, die Wertschätzung dafür auch entgegenzubringen. Ich kann mich noch erinnern, als der erste Offizier so direkt unter dem Kommandant rumgegangen und dann hat er einfach so ein Stück Papier aufgehoben, was so auf dem Boden lag, was jeder liegen lassen hat, ja. Und er hat es genommen und hat es einfach in den Mülleimer gesteckt und hat nichts dazu gesagt. Diese Tat, die er da, oder der Kommandant saß mal bei uns und hat Kartoffeln geschält. Diese Taten direkt an der Front, das war bewegend. Was ich beim Militär auch genannt habe, ist Training. Und das ist auch etwas, was du immer wieder predigst, dass das Training von der Mannschaft gebraucht wird. Ich glaube, in der Gastro wird dir noch weniger verziehen als irgendwo, wo man nicht sichtbar vielleicht gegenüber dem Kunden ist oder das Produkt gleich hat. Wie hat sich das entwickelt, diese Trainingsklarheit bei dir? Und was ist da heute so wichtig dran?
Also Training ist einfach eine Grundvoraussetzung. Leider auch in Deutschland, weil die Kostenstruktur an Personal, an Stunden nicht gering ist, ist das immer so, wird das vernachlässigt. Ja, weil wenn du ein Training machst in der Gastronomie, zum Beispiel hast 30 Mitarbeiter, die kommen, die stempeln alle logischerweise. So eine Schulung geht 2 Stunden, da sind 30 Leute drin, dann kommt noch der schult. So, dann kostet so ein Training halt 2 Stunden 1.000 Euro. So, und jeder hat wenig Zeit, viele sind im Urlaub, manche können nicht, dann sitzt du da mit 20 Leuten und deswegen wird das immer so stiefmütterlich behandelt, aber am Ende ist das Erlebnis immer das, was du den Menschen vorher gibst, was du denen antrainierst, dass sie auch Zusatzverkäufe machen, dass der Gast dadurch, das ist auch kein aufdringliches Verkaufen, das ist ein suggestives Verkaufen. Wie mache ich das? Wie gehe ich mit Feingefühl? Was sage ich wann, wo, damit ich genau noch eine Vorspeise platziere, einen zweiten Wein platziere, ein Dessert platziere? Und das kannst du pro Gast mit einem tollen Erlebnis ihn bescheren, aber auch 10 Euro mehr rausholen. Wenn du 100 Gäste hast, dann ist 1.000 Euro in 30.000 im Monat, das sind 360.000 mehr Profit, nur bei 100 Gästen und nur bei einer Positionierung eines Artikels. Und das ist hier bei euch nicht anders mit den Produkten, die ihr habt. Und das ist Training. Und deswegen auch war es auch bei mir so, dass es oftmals zu kurz gekommen ist. Aber heute machen wir halt vieles digital. Wir haben die Gastro Business School zum Beispiel, da werden alle Leute fit gemacht, auch die Mitarbeiter mit digitalen Schulungen. Es ist alles schneller geworden. Also man muss Wege finden, wie man die Informationen hier reinkriegt, ne? Und auch als Arbeitgeber, jetzt sind wir wieder bei euch, als Top-Arbeitgeber bist du verpflichtet, deine Leute besser zu machen, wenn sie gehen, als wie sie gekommen sind. Ich finde, das ist deine Aufgabe. Es ist seine Lebenszeit, die er für dich schenkt. Und Lebenszeit ist das wichtigste Gut. Auch wenn es manche Arbeitnehmer vielleicht so nicht wahrnehmen, aber du musst es denen sagen, hey, du bist hier, ich will, dass du hier rausgehst und dich immer wieder bei uns meldest oder am besten wieder sagst, kann ich wieder zurückkommen? Eigentlich weiß ich jetzt, was ich bei euch hatte. Und da spielt halt diese Weiterbildung. Weil Menschen wollen dazugehören. Zugehören heißt auch besser sein, gut sein, wissen, mitreden. Und deswegen ist Schulung unabdingbar und man muss Wege finden, wie man das heutzutage halt nicht immer selbst wiederholt, sondern eben auf Plattformen geht, wie Learningsfeed zum Beispiel oder anderen, wo man einmal etwas sagt und das dann immer wieder von allen, wie gesagt, in Anspruch genommen werden kann und man auch den Vergleich hat. Mensch, weißt du, Günther, der Ali ist besser als du, weil er einfach mehr unsere Videos anguckt und lernt und dadurch bessere Umsätze fährt und dadurch zufriedener ist und der Gast hat ein besseres Erlebnis. Und da müssen wir viel mehr rein. Und da gibt es auch viele, viele Wege. Und das ist ein Part, ein Mitarbeiter gerecht zu werden als Arbeitgeber, finde ich. Ganz wichtiger.
Wo siehst du heute, weil du ja gerade gesagt hast, das Thema Weiterbildung, auch die mehr Umsatz, ich meine, Umsatzgewinn interessiert sowieso immer jeden, ja, jeden. Aber was sind so die größten Herausforderungen, die du aktuell bei den Gastro-Kollegen siehst, die belasten? Was passiert da so in Deutschland gerade?
In Deutschland, ich rede jetzt nur für die Hospitality. Der Gast in Deutschland war nie so bereit fürs Essen, das auszugeben, was so ein Essen wert ist. Und der Gastronom hat halt viel auf den Rücken von sich und den Mitarbeitern ausgetragen, mehr Stunden und so. Dieses Konstrukt ist zusammengebrochen durch Corona. Mitarbeiter sind ausgewandert in andere Bereiche. Und dann kam Krieg, dann kam Inflation, die Preise sind teurer geworden. Und jetzt muss ein Gast in Deutschland für Essen einfach mehr ausgeben. Und dadurch kommt er weniger. Dadurch fehlt dem Gastronom die Marge. Und jetzt merkt er, Scheiße, ich kann gar nicht mehr so arbeiten früher. Gastronomie ist ein Penny-Business, ein People-Business. Und in Amerika haben sie gelernt, es ist wie ein richtigen Business zu sehen. Da wird genau geguckt, was landet im Müll, wie viel darf im Müll landen, was muss ich tun, damit das Essen nicht im Müll landet, was bedeutet Menü-Engineering? Das ist mein Schaufenster, meine Speisekarte, wie stelle ich die smart zusammen, auf was für psychologische Tricks muss ich achten, ist ein Eurozeichen richtig angebracht oder nicht, sind die Zahlen untereinander richtig oder direkt neben der Beschreibung, dass das Gehirn nicht vergleichen kann. Ich könnte jetzt Stunde so lange reden. Und das lernen die Gastronomen jetzt, weil sie merken, wenn ich diese 15% Marge haben will, dann muss ich diese 10 Module, auf die es ankommt. Und das fängt an bei USP, ein Konzept, für wen tust du was, bis hin zu Marketing beachten. Also Verfahrensdokumentation, Datenströme, die Deckungsbeitragskalkulation und. Hm. Und das lehren wir den Leuten. Alles digital. Wir haben 12 Experten und die sind jede Woche live. 90 Minuten, da sind dann hunderte von Gastronomen drin. Und die haben natürlich auch Videos, die haben Checklisten. Und so werden sie mit dem Customer Success Manager, da jeder hat seinen eigenen, den kannst du anschreiben, den kannst du anrufen, der begleitet dich und guckt, wo hast du deinen Engpass und sitzt dich in diese Klassen rein. Alles wird aufgezeichnet, die Mitarbeiter können es angucken. Keiner kann sagen, ich wusste es nicht, man sieht sofort, wie weit sind sie? Diese ganzen Gastronomen sind in Learning Suite, in der Community miteinander vernetzt. Das heißt, du kannst vergleichen. Wir wollen jetzt Gamification machen, dass wir mit ihren Zahlen spielen, sagen, warum hat Berlin im Burger einen Wareneinsatz von 22%, warum hat Koblenz 33% zum Beispiel. Also all das spielt am Ende eine Rolle, um quasi das Handwerk, den Gastronomen zu lernen. Denn am Ende ist es ein, ich wiederhole es immer wieder, ein Business, was keine Fehler zulässt. Und früher hat man das irgendwie hingekriegt, vielleicht manche durch Cash Only oder nicht alles so fürs Finanzamt und irgendwie mehr Stunden. Die Zeiten sind vorbei und jetzt müssen die, und das war gut, der Corona hat auch den Markt bereinigt und wir sind ein Verdrängungsmarkt in die Gastronomie. Das musst du dir vorstellen, wir haben 250.000 Betriebe in Deutschland. Wir sind der zweitgrößte private Arbeitgeber. Wir machen 453 Milliarden Jahresumsatz, 6 Millionen Beschäftigte mit Freizeitparks, Hotellerie und. Aber wenn man jetzt nur die Gastronomen nimmt, sind das 155.000 Betriebe, circa, schwankt täglich. Ich glaube, am Tag kommen so 150 neue und gehen wieder. Im Jahr, Verdrängungsmarkt, kommen, halte ich fest, 45.000 neue und 45 gehen wieder. Ein Drittel so. Tauscht sich aus.
Ja.
Warum? Weil es ein Verdrängungsmarkt ist. Und die wirklich wie in Amerika das als richtiges fucking Business sehen, so da wird genau ausgerechnet, wo verlierst du Geld. Als Beispiel, ein Beispiel. Eine Biotonne, die von einem Gastronomen weggeschleppt wird, vom Transporter, Biomülltransporter, das kostet auch nochmal. Aber in diesem Müll sind 1.000 Euro drin. Ein Kilo sind ungefähr 8 bis 9 Euro. 100 Kilo passen rein, 100 Liter. Hm. Und du hast 4 Abfallkontrollpunkte. Und wenn du die nicht kennst und wenn du nicht weißt, was du dagegen tun kannst, dann verbrennst du aktuell die Gastronomie in Deutschland. 2 Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Müll, bevor sie verarbeitet werden. 20% davon gehen schon im Lager kaputt. Hm. 30% Überproduktion, 30% Verschnitt, 20% Tellerrückläufe, weil deine Portionen zu groß sind. Jetzt rechne dir das mal aus. Jeden Tag dieser Fehler. Und die wissen nicht, wie sie damit umgehen können, weil sie es nie gelernt haben. Und meistens ist so eine Krise ein Fluch und ein Segen. Für die Richtigen ein Segen, weil sie sagen, ich lerne jetzt mein Handwerk und habe dann ein entspanntes Leben. Und manche ein Fluch, dass sie ihre Existenz verlieren. Aber der Markt reguliert sich schon immer und das ist auch so. Und da ist, das ist auch fair, weil jeder hat die gleichen Gegebenheiten. Was machst du daraus? Welche Fragen stellst du dir? Nimmst du dein Leben in die Verantwortung oder gibst du sie ab?
Sehr spannend. Richtig gut, dass du daran arbeitest an der Ecke. Weil woher sonst die Leute sonst lernen? Ne? Die guten Unternehmen, die haben das schon gemeistert, haben aber nicht den Auftrag, das irgendwie vielleicht weiterzugeben.
Und wo lernst du Unternehmertum? In der Schule? Nein.
Nein.
Wo? In deinem Business hier, hier in deinem Office lernst du das Unternehmersein.
Von anderen guten Leuten, die den Wege schon gegangen sind und die da möglicherweise was weitergeben können. Ne? Genau.
Und nicht alles passt zu dir. Ne? Also Copy-Paste geht da auch nicht. Sondern es muss ja authentisch sein. Am Ende willst du ja ein Leader sein, der auch so, wo die Leute auch schon sagen, okay, das war nicht in allen Sachen so ein netter Kerl, aber der war authentisch und ehrlich. Mhm. Muss man ihm lassen. Und damit bin ich schon einverstanden, wenn jemand so geht.
Wow, unglaubliche Geschichte. Kema, was mich jetzt noch interessiert, ist, du hast erzählt, was hat dich früher so angetrieben. Dann hast du die Rolex abgelegt, dann hast du hier eine andere Uhr angezogen. Ja? Weil diese ganzen Dinge nicht mehr so wichtig sind heute. Was treibt dich heute noch an? Was feuert dich jeden Tag an, aufzustehen, da rauszugehen, Reisetätigkeiten in Kauf zu nehmen? Was macht's? Was ist es?
Wir sind in Gastroflüsterer sind fast 15 Menschen Vollzeit am Machen, am Arbeiten bei uns. Wir kriegen jeden Tag 500 Nachrichten und wenn ich höre, dass Menschen schreiben, durch dich bin ich motiviert, mein Geschäft läuft besser, ich mache 5% mehr Ertrag, meine Mitarbeiter, mein Team wächst, die haben Spaß mit mir zu arbeiten, die Dinge werden groß, also das geht gar nicht ums Geld, die Dinge werden sauber, gesund, groß und wir finden Wege, um smarter nach vorne zu kommen und die Dinge greifen und Menschen sind sehen das, was wir machen, wie ihr eigenes, das macht mich richtig happy.
Mhm.
Das Geld folgt. Und umso besser das greift, umso unwichtiger wird Geld und diese ganzen Gegenstände. Das heißt nicht, dass ich ein geiles Hotel mag auch schön wohnen mag, weil das gönne ich mir. Das ist so meine Trophäe, damit es inspiriert mich auch. Ne? Aber es ist das Beeinflussen von Dingen als Herzensmensch, ohne Arschloch zu sein. Und damit Menschen zu berühren und die zu befähigen, aufzustehen und mit Spaß an die Sachen ranzugehen. Das ist so ein geiles Gefühl. Deswegen ist der Weg das Ziel. Und heute mache ich mir nicht mehr so viel Gedanken ums Geld. Aber meine Zeit ist sehr wertvoll.
Hm.
Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie was annehmen, wenn es jetzt eine Wohltätigkeitsgeschichte ist, wo ich sage, ich fahre da umsonst mal hin. Mache ich nicht. Weil meine Zeit ist wertvoll und ich muss meiner Verantwortung dieser Community gerecht werden. Und die muss ich gut einsetzen. Und man wird ehrlicher zu sich selbst, zu anderen. Manchmal man sanft in der Sprache, aber klar in der Message.
Mhm.
Und dann fügt sich das irgendwann. Und dann gucken die Leute auch immer mehr, wie kann ich dem noch mehr Geld geben? Weil du nicht mehr da, weil du auch niemanden, ist einfach, hey, wir machen das einfach. Und warum machen wir das? Weil wir das sehr gut machen, wollen auch und wir machen auch nicht 4 Sachen oder 5 Sachen, wir machen nur das. So, weil bei der Gastro Business School melden sich jetzt große Konzerne, kannst du was für uns was zuschneiden? Und so sage ich, nein, wir sind für die großen Mittelstand da, so alle draußen, ich kann mich jetzt nicht vom Fokus da trennen, so vielleicht nächstes Jahr übernächst, aber ich will das richtig machen.
Ja, das ist einfach dein Auftrag, dem du folgst und Menschen dienlich zu sein. Also
ich brauche auch die Ruhe. Ich will nicht verrückt werden und dann mich verzetteln. Und dann passiert Folgendes, dann läuft das nicht. Dann baust du hier ein Luftschloss, da ein Luftschloss, da ein Luftschloss und Mitarbeiter immer unzufriedener. Und du bist immer unzufriedener, bist immer hysterischer. Und dann kommst du mal in den Laden und merkst, es läuft nicht. Wirst hysterisch, gehst raus, machst noch mehr kaputt. Und am Ende wolltest du da gar nicht landen.
Hm.
Und bist dort gelandet.
Wolltest wieder zu viel dann, ne? Und warst aber noch nicht der Mensch
damit. Dann darfst du lernen jetzt.
Sehr gut. Kimmer, was so als letztes aus deiner ganzen Erfahrung, was würdest du für einen Rat der nächsten Generation an Gastronomen, Arbeitgebern einfach mitgeben, um die Sache vielleicht besser zu machen oder die gleichen Fehler nicht nochmal zu machen, außer natürlich in eine Gastro-School zu gehen, weil da lernt man nämlich, dass die Fehler zu vermeiden in die richtigen Dinge, aber so persönlich nochmal in der Ecke.
Da kann man ganz, ganz viele Sachen sagen, aber ich glaube, eins, und das ist branchenübergreifend für jeden, tu das täglich machen, wofür du selber brennst.
Hm.
Also geh nie mit dem Ansatz ran, kann ich damit Geld verdienen, sondern klar, mach einen Businessplan, aber nur auf Themen, die dich reizen, wo du sagst, egal wie schwierig es wird, das ist mein Ding, das ist meine Berufung, deine Seelenaufgabe. Und nein, die kommt nicht von heute auf morgen, du musst auch viel machen, bis du das findest, aber bleib auf der Suche. Bei mir, der Gastroflüsterer, der ist nicht entstanden, weil ich ein Konzept hatte, sondern der ist entstanden, als Corona war und mich Gastronomen angerufen haben und gesagt haben, was mache ich jetzt? Und ich habe gedacht, ich kann ja nicht mit jedem reden, also mache ich Videos. Und das erste Video ist viral gegangen. Davor habe ich Unternehmertipps gegeben, die hat sich kein Arsch angeguckt. So, also, und dann habe ich meinen Traum gehabt. Also, bleib dran, auch wenn dich das nicht erfüllt, aber alle diese Schritte, alle diese Stufen, die Leiter, so, das führt dich am Ende dahin. Aber such das. Weil wenn du das hast, hast du alles. Auch wenn du weniger Geld verdienst und das nicht so der Erfolg wird. Weil du jeden Tag, und jetzt kommt wieder die Lebenszeit ins Spiel, weil du jeden Tag der Weg für dich das Ziel wird. Du bist resilienter, du bist zufriedener, du hast echt Spaß und dann kann es eigentlich kaum noch passieren, dass du damit im Gesamten nicht erfolgreich sein kannst. Das Leben ist begrenzt. Der Tag geht rum. Ich bin 48, ich werde 50. Oh mein Gott. Wir kannten uns. Das war vor 6 Jahren. Ich meine, hey, ich fühle mich gar nicht wie 50, aber manchmal merke ich das, wenn ich morgens aufstehe, es geht zu schnell. Und vielleicht noch das als Letztes, was Sterbende am meisten bereuen, dieses Buch. Da sagt er ja, hätte ich das gemacht, wofür ich immer brenne, und hätte ich den Mut gehabt. Ich glaube, das wünsche ich jedem. Egal, ob er Angestellter ist oder selbstständiger Unternehmer oder Gastronom.
Vielen Dank, Kemal.
Ja, zu danken.
Immer wieder schön, dir zuzuhören. Immer wieder schön, deine Videos zu sehen. Immer wieder schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft und welcher Liebe zu den Details du auch an die Sache rangehst. Und ich glaube, irgendwie haben wir so ein Stück gleiche Mission, weil wir sorgen dafür, dass unser wunderschönes Land, in dem wir hier leben, ja, auch weiterhin gut erhalten bleibt. Gute Leute, die hier arbeiten wollen, dass es gut geht, dass Geschäftsführer auch die Fähigkeiten bekommen, um sozusagen dieser Herausforderung gerecht zu werden und vielleicht nicht durch die gleichen schmerzhaften Punkte gehen müssen und vielleicht auch ein bisschen mehr für ihre Kinder da sind, weil das erlebt man auch immer wieder, ne? Zu wenig Zeit mit der Familie und das dann wieder bereut und so. Also deshalb vielen Dank für deine wunderschöne Arbeit, die du tätigst. Mir hat das richtig Spaß gemacht, das Interview. Ich bin dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Kemal. Und vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart bei einer weiteren Folge von dem Top-Arbeitgeber-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked, kommentiert, teilt, shared, verlinkt Kemal, verlinkt mich. Wenn ihr Gastronomen seid, bitte geht in die Gastro-School und lernt das richtige Handwerk. Und wenn ihr Arbeitgeber im Allgemeinen seid, kommt gerne bei www.verfamily.de vorbei und lernt auch dort, was gebraucht wird, um Arbeitgeber zu sein, der heutigen Zeit und den Ansprüchen, die es so gibt, gerecht wird. Vielen Dank, lieber Kemal.
Danke euch. Und danke, dass ich fürs Jahr sein durfte.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.